Willkommen zu Folge 34 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, die Saison gleicht einer Wellenfahrt, einer Achterbahnfahrt, wobei man sagen muss, ist aktuell ja eher, dass wir auf so einem Tiefpunkt sind mit einem kleinen Hoch, mit dem St. Pauli-Spiel. Gibt einiges zu berichten. Wir teilen wieder unser Seeleninneres und betreiben etwas Psychotherapie für uns und reden einfach über die aktuelle Situation. Wir, das sind wieder Tobias. Hi, Tobias.
Hallo.
Hi.
Und Martin.
Hi.
Und ja, ich habe das Bild bemüht einer Achterbahnfahrt. Was würdet ihr denn für ein Bild nehmen, Tobias, um die aktuelle Situation zu beschreiben? Kommt dir irgendwas in Sinn, wenn du an Aue denkst aktuell?
Gerade kommt mir nur das Wort Dystopie in den Sinn.
Was heißt das?
Also eine Dystopie ist so eine ganz, ganz dunkle Welt, in der die Sonne nicht mehr scheint und in der der Untergang nahe scheint.
Das ist das Gegenteil von einer Utopie. Daher das genau. Der Name.
Genau.
Oh Mann, das ist gleich so eine schöne Stimmung für diese Sendung, für diese Folge. Klasse. Tobias, Martin,
was hast du für warum, Bild? Wie kommst du denn auf Achterbahnfahrt? Also es fühlt sich doch eigentlich an wie so ein Tunnel, wo alles sehr düster ist und man das Gefühl hat, sowieso in einem Zeitraumkontinuum zu leben. Also ich kann sowieso nicht mehr sagen, wann irgendwas stattgefunden hat, was Fußball angeht. Also es ist alles eine einzige Brühe.
Ja, tatsächlich hatte ich schon dieses Bergauf der Achterbahn nach oben mit dem St. Pauli-Spiel, kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, wo ich schon dachte, mit diesen ganzen Diskussionen aus der Winterpause, wo mehrere schlechte Nachrichten kamen, irgendwie man hat keine Neuzugänge dann gehabt, man hat dieses schlechte Vorbereitungsspiel gegen Dresden gehabt mit dem Debakel und so und ist ja so schon in die neue Saison gekommen. Hatte dann ja noch zwei Neuzugänge geholt, drei Neuzugänge dann ja insgesamt. Über Jannis Lang wollen wir heute ja auch kurz sprechen. Und da hat schon der Auftritt bei St. Pauli Mut gemacht, dass ich dachte, okay, sie wissen jetzt, worum es geht und sie zeigen, dass sie Fußball spielen können, dass sie Tore machen können. Und das war für mich so eine kleine Bergauffahrt, die natürlich dann steil bergab ging mit dem Schalke-Spiel. Deswegen hatte ich das Bild der Achterbahn gewählt. Hast du ein besseres Bild?
Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Also ich fühle mich so nicht so, als ob das eine Achterbahnfahrt wäre, sondern ich finde, das St. Pauli-Spiel ist jetzt im Nachhinein eine ziemlich große Enttäuschung.
Warum?
Weil man nicht gewonnen hat. Also das, weil Fußball immer noch ein Ergebnissport ist. Also Ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass ich das Spiel halt nicht gesehen habe, aber ich habe mich schon ziemlich geärgert, als ich mir es im Radio angehört habe.
Ja, ich glaube, das hat ja jeder von uns dann gerade am Ende natürlich überwog, glaube ich, bei den meisten die Enttäuschung, jetzt nicht die drei Punkte geholt zu haben. So ein bisschen relativiert sich es natürlich, wenn man sich die ganze Saison mal anguckt, was St. Pauli aktuell spielt, was St. Pauli in der Hinrunde gespielt hat mit, wie waren es dann, 8 Heimspiele und 8 Siege. Das heißt, keine Mannschaft ist es bisher gelungen, da irgendwie Punkte mitzunehmen. Und wir ja jetzt nicht nur die erste Mannschaft waren, die Punkte geholt haben, sondern bis in die Nachspielzeit geführt haben. Das heißt, da kann man natürlich im Nachgang jetzt erstmal die positiven Dinge herausziehen, wie dass man mitgehalten hat, wie ich finde auch mindestens mal verdient da einen Punkt geholt hat und sich natürlich dann umso mehr ärgern kann, dass man diese letzten 1, 2, 3 Minuten dann irgendwie nicht noch über die Bühne bringen konnte. Deswegen war das schon für mich irgendwie so ein Aufheller zu sagen, boah, guck mal, sie können spielen und die neue Saison, das neue Jahr, die Rückrunde der Saison, die wird anders und jetzt legen wir los und räumen das Feld von hinten auf. Das war so meine Stimmung nach dem St. Pauli-Spiel. Tobias, wie war es bei dir?
Naja, also das war schon so, dass es ist schon ein besonderes Spiel gewesen. Also taktisch haben wir natürlich viel Gutes, viel richtig gemacht, haben wir uns auch sehr viel von Kiel abgeguckt. Ich meine, taktisch war es ja sehr raffiniert. Wir haben ja mit einem 5-3-2 gegen den Ball gespielt, in eigener Hälfte mit einem 4-4-2 gegen den Ball in gegnerischer Hälfte. Und offensiv mit Ball hatten wir ein 4-1-2-3-System. Und besonders auffällig war für mich der Ben Zulinski, der eigentlich jede Position auf der linken Außenbahn übernommen hat. Aber ich habe mich aber dieses Spiel ist irgendwo auch so ein bisschen auch das Spiegelbild dieser Saison, denn das 1:1 von Carlsson ist total unnötig gewesen. Der gegnerische Spieler dreht sich weg, er fault ihn von hinten, vollkommen unnötig. Das 2:2, das war halt auch ein Ballverlust von Gay sozusagen, wo einfach deutliche Schwächen in der Ball an und Mitnahme deutlich wurden. Also es war schon sehr ärgerlich. Und natürlich muss man sagen, Erzgebirge Aue hatte natürlich wenig Ballbesitz. Er hatte auch bloß ein Expected Goals von 1,04. Aber trotzdem haben wir da halt einen 2:2 geholt. Aber ein Aue der früheren Jahre hätte das Ding gewonnen.
Ich glaube auch, dass wir das früher oder vielleicht auch in der letzten Saison gewonnen haben. Und ich glaube auch jetzt so, wenn man sich die Zahlen auch nochmal anhört, wie du auch, Tobias, gesagt hast, im Endeffekt war es wahrscheinlich dann doch eher auch ein glücklicher Punktgewinn, oder muss man mal sagen, vielleicht wäre der Sieg dann auch wirklich zu viel gewesen. Nichtsdestotrotz war man halt 2 Minuten davor, ne? Und dann kann man sich natürlich schon ärgern, nicht diese 2 Minuten auch noch überstanden zu haben. Aber was mir halt gefallen hat, ich habe das ganze Spiel gesehen, das war halt schon gerade diese zweite Halbzeit, wo man vielleicht auch durch eine Schwächephase von St. Pauli gemerkt hat, dass wir mitspielen können, dass wir in dieser zweiten Liga mithalten können und nicht gegen irgendwen, sondern gegen den Tabellenführer zu Hause bei denen, die bisher alle Spiele gewonnen haben. Und das war schon für mich vielleicht, dass, obwohl wir nicht so viel Ballbesitz hatten und vielleicht, weil wir uns auch nicht jetzt im Minutentakt Großchancen rausgearbeitet haben. Aber ein paar Chancen waren ja doch da, wenn man hier die Chance von Prinz Owusu sich anguckt, wo wir eigentlich auch schon hätten in Führung gehen müssen. Das sind alle so Sachen. Ich fand, in der Defensive standen wir relativ gut, haben gerade in der zweiten Halbzeit relativ wenig Chancen dann zugelassen von St. Pauli. Natürlich, so als neutraler Beobachter hätte man immer wahrscheinlich gesagt, das ist jetzt auch ein destruktives Spiel von Aue. Aber was sollst du machen als Vorletzter, wenn du beim Tabellenführer spielst? Deswegen fand ich das von der Einstellung, von der Aufstellung, wie du auch gerade gesagt hast, Tobias, super spannend. Du hast ja auch nochmal, kann man vielleicht darauf verweisen, bei den Podcast-Kollegen des Millerntons, ja, deinen Auftritt vor dem Spiel und nach dem Spiel. Da habt ihr das ja auch sehr ausführlich analysiert und auch gut analysiert. Und auch der Kollege von St. Pauli war ja auch unserer Meinung zu sagen, das war jetzt mindestens mal ein verdienter Punktgewinn für uns. Deswegen hat mir dieses Spiel tatsächlich schon Mut gemacht. Vielleicht war dann, Martin, bei dir über die Radioübertragung, dass es so nicht rüberkam. Aber die 90 Minuten, die fand ich tatsächlich schon gut.
Nee, das hat ja nichts mit der Radioübertragung zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass ich schon den ganzen Tag genervt war, dass man zu einem Spiel nicht hin kann, was nicht ausverkauft ist, also wo ein komplett weirder Vorverkauf ist, wo es 2000 Tickets gibt und dann 275 Leute da nicht hingehen wollen anscheinend und man ja dann trotzdem nur einen Vorverkauf an St. Pauli Mitglieder und Dauerkarteninhaber hat und selbst trotz der riesen Euphoriewelle, bei denen schaffen sie es nicht, 2000 Tickets zu verkaufen. Ich meine, ich habe auch im Internet gelesen, dass es angeblich 50 Euro gekostet hat, aber also ich hätte das auch bezahlt und das finde ich dann an der Stelle, ja, das hat auf jeden Fall mir schon auch die Laune verdorben und dann war ich ja auch bei einem anderen Spiel und ja, also das ist auch nochmal ein ganz anderes, so ein ganz anderes Erlebnis, wenn du dir das nicht anguckst, dann ist, also ich fand es auch besser zu ertragen, als mir ein Spiel im Fernsehen anzusehen. Am Ende war ich halt stinksauer, so. Also ich weiß nicht, ich hätte alles irgendwie umreißen können und ja, war gerade auf dem Rückweg vom Groundhopping.
Ja.
Und konnte ja, dann leider noch die St. Pauli-Freunde von Hansa Rostock ansehen. Die hatten dann nämlich gespielt mit ihrer zweiten Mannschaft. Und da war die halbe Rostocker Fanszene da.
Welches Spiel war das?
Ich war bei Tasmania Berlin gegen Hansa Rostock 2 und das war sogar 3G. Also in Berlin ist das irgendwie bis 1000 Zuschauer, darfst du 3G machen. Okay. Und deshalb hat die Rostocker Fanszene anscheinend so einen großen Ausflug gemacht und da waren auch gefühlt 150 Hansa, 250, weiß ich nicht. Also es war echt viel.
Was war das? Oberliga Nord?
Nee, es ist gerade vor noch Saisonvorbereitung, aber die spielen
so,
beide.
Testspiele. Achso.
Also, Tasmania okay. Spielt ja jetzt auch in der Regionalliga.
Okay. Ja.
Naja, aber es ist, ja. Also ich meine so, dass im nächsten Spiel geht es weiter. Also Fußball, mir fehlt da gerade die Emotion. Also, wenn man nicht hin kann, ist es einfach nichts für mich.
Das hast du ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es dir ziemlich auf die Nerven geht. Das geht ja, glaube ich, uns allen so, aber dir natürlich noch mal mehr, der ja dann auch bei sehr, sehr vielen Spielen war. Und das nervt natürlich jetzt uns alle. Ja. Aber ja, vielleicht so abschließend mit den Worten, was mir halt super gefallen hat, waren auch so Einzelspieler, dann auch mal Prinz Owusu als erster Auftritt so zu sehen, wo man merkt, er kann Fußball spielen. Ich finde, ist aktuell wenigstens in dem Spiel so der beste zentrale Sturmspieler da vorne drin, der die Bälle annehmen konnte, der sie verteilen konnte, der gute Wege gefunden hat, der sich auch sehr weit zurückziehen kann, um dort mit aufzuräumen und nach vorne spielen zu können. Ich glaube, sein großes Problem ist, dass er im 16-Meter-Raum das Fußballspielen verlernt tatsächlich. Also das hat man so ein bisschen im St. Pauli-Spiel gesehen, das hat man auch im Schalke-Spiel gesehen. Vielleicht jetzt zu bös ausgedrückt, aber er ist halt nicht der Goalgetter. Aber sonst so die Aktion Mittelfeld, offensiven Mittelfeld und auch so Richtung Arbeit zurück, das hat mir gut gefallen. Und brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber so, was Zielinski da auch gespielt hat, ist auch verdient, meiner Meinung nach, in die Mannschaft des Tages vom Kicker gewählt worden, von allen Spielern. Da sieht man mal wieder, was das auch eigentlich für ein guter Spieler sein kann und fragt sich halt, warum er das wirklich nur so eine Handvoll Mal im Jahr abruft oder jetzt vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison bei uns. In dem Moment freut es einen, dass wir so einen Spieler haben, aber ja, die Konstanz fehlt halt.
Zielinski wurde auch sehr stark vom Radioreporter gelobt. Aber generell,
Ja.
der Radioreporter, der hat immer so ein bisschen geredet, als ob er so der Riesen-Underdog wäre. Und das finde ich dann auch immer, mir geht auch immer dieses großen, zentrierte Berichterstattung auf die Nerven. Und 2 Tage später war dann ja in der Sportschau St. Pauli der große Underdog als Tabellenführer in der zweiten Liga gegen den tollen, großen BVB. Viele Grüße.
Und gewinnt gegen den BVB und ja, war da auch auf Augenhöhe. Und Aue war genauso auf Augenhöhe mit St. Pauli in dem Spiel, ohne das vergleichen zu wollen. Ja, leider müssen wir es dann auch schnell abhaken, weil der Tiefpunkt und der Weg wieder von der Achterbahn nach unten dann gleich direkt die Woche drauf kam. Im ersten Topspiel für Aue am Samstagabend 20:30 Uhr bei uns im Erzgebirgsstadion gegen Schalke. Ich glaube, es war für alle ein besonderes Spiel, wäre natürlich nochmal ein viel, viel besonderes Spiel gewesen, wenn wir auch ins Stadion hätten gehen können. So waren es nur 1000 Leute, die Dauerkarten in den bekannten Blöcken dann hatten. Tobias, du warst ja leider nicht mit dabei, oder? Du hast eine Dauerkarte im anderen Block.
Genau, ich bin ja in der D2er zu Hause und die sind wahrscheinlich erst gegen Kiel dran.
Bist dann beim nächsten Spiel vielleicht dran. Genau.
Genau.
Ja, braucht nicht, glaube ich, viel zu sagen. Jeder von uns hat es hier gesehen. Derbe Niederlage. Die höchste Heimniederlage. Ne, 3-8 gegen Paderborn zählt wahrscheinlich noch mehr, oder? Mit 8 Gegentoren, aber 5 Gegentordifferenz und auch die Art und Weise, wie da gespielt wurde. Es wurde eigentlich mehr Angst und Bange. 60., 65. Minute, wo es dann, glaube ich, 70. irgendwie 5-0 stand und es waren noch 20 Minuten zu spielen. Einige haben ja auch abgeschalten dann. Das war schon echt schwer zu ertragen, was wir da auf den Platz gebracht haben. Wie habt ihr es ertragen den Abend, Tobias?
Es war schwer. Also ich habe mich an dem Abend auch noch mit einer schweren Gastritis rumgeärgert. Das war, glaube ich, noch mal viel, viel schlimmer. Und ich fand, wir haben ja bis zur 35. Minute ja auch noch total gut mitgehalten. Also es war klar, dass Erik Majetschak aus meiner Sicht einfach überfordert war, dass aber auch danach einfach auch das gesamte Kollektiv einfach auch auseinandergefallen ist, spätestens nach dem Doppelschlag, nach dem 2:0. Man muss einfach sagen, dass Andreas Windheim, ich weiß nicht, ob der jetzt so heißt, der war einfach überragend in diesem Spiel. Und wenn man sich natürlich auch mal anguckt, was andere, also was so, na sag schon, die das Momentum, das habe ich das Wort, das Momentum, das ist ja eigentlich nur blau gewesen. Also wir hatten in der Mitte der ersten Halbzeit so ein kleineres, aber eigentlich muss man sagen, hatten wir zu keinem Zeitpunkt wirklich auch eine ganz ernsthafte Chance. Also wir hatten halt, Owusu hat wieder eine Chance liegen lassen, Dimitri Nasov hat noch eine Chance liegen lassen und muss man sagen, da hat vorne nicht gestimmt, hat hinten nicht gestimmt und also ich glaube, Schalke hat es gut verstanden, unsere Schwächen gnadenlos aufzulegen.
Halt auch die Tore zu machen dann auch. Ne? Also es waren ja noch mehr Chancen dann sogar dabei. Aber die haben uns dann halt die Grenzen gezeigt. Martin, hast du das Spiel angeguckt dir?
Das klingt immer so, als ob ich keine Spiele gucken würde. Also natürlich habe ich mir das angeguckt. Das lief ja auch im unerträglichen Free-TV. Also mein Account bei meinem Bezahlanbieter ging nämlich nicht. Und dann habe ich mir das auf YouTube angeguckt. Da wurde das von diesem ehemals deutschen Sportfernsehen gestreamt und genauso hat sich auch diese Übertragung angefühlt mit Peter Neururer als Experten, der dann ja auch nur Schalke aus den 90ern im Prinzip kennt und natürlich sich aber auch wünscht, dass Aue zweite Liga spielt. Wobei ich gehört habe, dass bei dem anderen Bezahlsender Andreas Meyer, Daniel Meyer zu
Daniel.
Gast war, ne? Also
Genau.
interessante Co-Kommentatoren auch an dem Abend. Ja, also das fand ich halt einfach enttäuschend, aber ich habe es mir eigentlich schon dann auch komplett angeguckt. Und dieser Elfmeter-Pfiff war ja wohl ein Riesenwitz. Und es war ja dann auch gut, dass der Videoschiedsrichter das dann nochmal zurückgenommen hat, auch wenn das da gefühlt wieder 5 Stunden gedauert hat.
Ja, viel zu lang, aber halt auch, das wäre auch schon wieder das 3-0 kurz vor der Halbzeit gewesen. Ne? Dann wären wir mit dem 3-0 noch in die Pause gegangen.
Übrigens von den Ergebnissen, wir haben auch mal 0-5 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Das muss so vor über 15 Jahren gewesen sein.
Stimmt.
Und das war auf jeden Fall auch eine 0-5 Niederlage in der jüngeren Vergangenheit.
Und haben trotzdem die Liga gehalten in der Saison.
Ja, das sollte einem ja schon nochmal Mut geben, dass es nicht auf die Spiele gegen Schalke ankommt.
Ja. Das hätte ich heute auch nochmal gesagt, das passt dann ja vielleicht auch in dem Moment. Ist es vielleicht auch zu akzeptieren, dass man gegen die Gegner St. Pauli und Schalke einen Punkt holt und muss das abhaken? Was denkt ihr?
Ja, ich denke, bei St. Pauli ist auswärts ein Punkt schon gut. Gegen Schalke, die spielen einfach auch wie in einer anderen Liga. Also die treten da ja auch mit einem Erstligakader de facto ja auch an. Also es ist so, Schalke ist für uns nicht der Maßstab.
Ich habe ja beim letzten Mal schon getippt, dass Auer vielleicht einen Punkt bei St. Pauli holt. Und das war dann ein optimistischer Tipp. Heute klingt es natürlich so, als ob man sehr enttäuscht ist. Ja, und ich bin auch enttäuscht. Also ich finde, im Nachhinein ist es ein Punkt, fühlt sich nicht gut an, aber natürlich ist es objektiv betrachtet schon mal gut, überhaupt nicht beide Spiele verloren zu haben.
Ja. Das stimmt, ja.
Es war ja auch so, genau, so ein Punkt dann aus dieser, wie ich es vorhin gesagt hatte, aus dieser miesen Winterpause rauszukommen, gleich mit so einem Spiel beim Tabellenführer einen Punkt mitzunehmen, so diesen Motivationsschub, so dieses Ding, Selbstbewusstsein, wir können doch was und wir müssen es nur zeigen. Das hat mir echt Mut getan, aber ich glaube, das haben sie sich alles wieder eingerissen mit dem Spiel gegen Schalke. Ja, ärgerlich. Aber gut, im Endeffekt unterm Strich, wir haben 2 Punkte weniger geholt, als wir am Anfang der Saison geholt haben. Da haben wir ja gegen Nürnberg, St. Pauli und Schalke 3 Punkte aus 3 Spielen geholt. Jetzt war es nur dann 1 Punkt aus den ersten 3 Spielen der Rückrunde. Das heißt, wir müssen erstmal ja mehr Punkte holen als in der Hinserie und haben jetzt schon mal am Anfang 2 Punkte, die uns irgendwo fehlen. Und das finde ich auch so, was hängen bleibt aus dem St. Pauli-Spiel, was glaube ich so ärgerlich ist und was sich auch ein bisschen durch die Saison auch zieht. Wir spielen schlecht und wir haben wenig gute Spiele und selbst die guten Spiele gewinnen wir nicht. Ja, das
genau.
Ab und zu gelingt uns das. Aber gerade jetzt so kommt mir jetzt auch jüngere Vergangenheit, dieses Dresden-Spiel, wo du halt wirklich gut spielst und auch besser bist und verlierst halt trotzdem das Ding. Und auch St. Pauli, wo du gut spielst, auswärts beim Tabellenführer, wo noch niemand gewonnen hat. Und auch dieses Spiel gewinnst du nicht. Auch wenn es dann vielleicht im Endeffekt dann unterm Strich nach den Zahlen unverdient gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz fragt dann am Ende keiner, dann hättest du nochmal 2 Punkte mehr. Das sind Punkte, die am Ende halt irgendwo fehlen. Du hast immer Spiele, die du nicht gewinnst, wo du schlecht bist. Wahrscheinlich dieses Schalke-Spiel von 10 Spielen, verlierst du 10 dieses Jahr gegen die. Aber die guten Spiele, die musst du dann halt wenigstens gewinnen. Und das fehlt uns halt in dieser Saison auch extremst, dass wir diese Punkte auch nicht holen. Und ja, dann wird es natürlich schwer, die Liga zu halten. Glück ist es ja, dass wir noch mit Sandhausen und Ingolstadt 2 andere Krüppel da unten mit drin haben, die jetzt auch nicht groß weiterkommen. Da kommen wir aber dann gleich später im Spiel dann gegen Sandhausen zu Tage, denn das kann die Mannschaft ja gleich wieder gut machen, ihren Auftritt gegen Schalke, wenn es jetzt nach Sandhausen geht. Aber dazu vielleicht dann gleich mehr. Was sagt ihr denn zu den Ultra-Aktionen vorm Spiel und nach dem Spiel gegen Schalke?
Martin? Ich habe dafür eigentlich relativ wenig Verständnis, muss ich mal sagen. Also natürlich denkt man so als Individuum, es ist toll, die Mannschaft zu unterstützen, aber ich meine, wir sind in einer globalen Pandemie und es gibt nun mal auch gewisse Regeln, die kann man ablehnen oder nicht. Und ich finde, ich würde das nicht machen. So. Und ich finde das auch grundsätzlich erstmal nicht gut. Und das ins Stadion gehen, das finde ich das Allerverrückteste. Um das mal so zu sagen.
Also das Feuerwerk, das fand ich ziemlich gut. Weil das war einfach eine coole Aktion und das mit dem ins Stadion gehen, ja, das kann man natürlich, kann man blöd finden, aber ich glaube, der Hintergrund der Ultra, natürlich haben wir eine Pandemie, aber sie wollten natürlich auch die Mannschaft aufbauen, also es war ja auch keine aggressive Stimmung. Ich frage mich bloß, wer die dann am Ende auch reingelassen hat, also ob sie da einfach das Tor gestürmt haben oder...
Ich glaube, da musste jetzt gar nichts groß gestürmt werden. Ich glaube, man kennt sich da auch gut und ich weiß jetzt auch gar nicht mit, Also jetzt mal ganz auf dem Papier, Corona-Regeln, Hygienekonzept, wann beginnt das denn und wann endet das denn? Ja, also kann der Verein jetzt irgendwie dafür haftbar gemacht werden, dass jetzt irgendwie Fremde, Nicht-Zuschauende, die keine Eintrittskarte hatten, da nach dem Spiel, Minuten nach dem Spiel ins Stadion kommen? Also man hat jetzt ja auch noch nichts gehört irgendwie in der Presse, dass da irgendwie der DFB irgendwie aufmerksam geworden ist. Aber ich finde es tatsächlich auch okay und inhaltlich sogar gut, dass die Mannschaft, dass die Fans hier, Corona lasse ich jetzt wieder außen vor erstmal, aber dass in diesem Moment auch die Fans gezeigt haben, wir sind da, wir kommen rein und auch so ein Gefühl, wir unterstützen euch. Also wir sind für euch da, ihr habt scheiße gespielt und das sagen wir euch auch, aber das wisst ihr auch selbst, das brauchen wir euch nicht zu sagen. Und wir kommen da gemeinsam raus. Also wer es jetzt vielleicht gesehen hat, wie es auch laufen kann, bei der Hertha hat man es gesehen, dass irgendwie Ultras das Abschlusstraining gestürmt haben und da irgendwie auf die Mannschaft eingeredet haben und die irgendwie rund gemacht haben. Das ist in Aue nicht passiert, ja. Und die sind ins Stadion gegangen. Ich war jetzt nicht dabei, was da gesprochen wurde, aber was man so hört von Seiten auch der Fans, die dabei waren, und auch von Seiten der Mannschaft ist das eher eine Push-Aktion gewesen, zu sagen, hier, komm, es war scheiße, aber das sagen wir euch auch, aber es ist okay. Und die Aktion vorher, Pyro, am Anfang fand ich auch stark. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht pipsicher als der Papst zu sein, wenn dann draußen auf der Straße irgendwie ein paar Leute zusammenstehen. Martin, im Endeffekt, die wären ja sowieso zusammengesessen irgendwo und hätten das Spiel sich gemeinsam angeguckt. So haben sie noch was ein bisschen in Richtung Fankultur getan und irgendwie eine kleine Pyroshow fürs Fernsehen gezeigt.
Ich finde das aber trotzdem eine schwierige Argumentation. Also ich finde das ja, von mir aus können sie es ja das ganze Jahr machen, aber es zeigt halt auch so eine, ja, eine gewisse Ignoranz. Und das, ja, ich meine, so, wer eine Dauerkarte hatte, hätte ja ins Stadion gehen können.
Wer die richtige Dauerkarte hatte.
Ja, wer die richtige Dauerkarte hat.
Naja, aber die Frage ist ja dann, wenn ich keine richtige Dauerkarte habe für das Spiel, setze ich mich dann alleine zu Hause hin und gucke mir das Spiel zu Hause oder mit viel maximal 2 geimpften Freunden an. Und das ist es, wenn ich ein Leben als Ultra für Aue lebe und den Verein unterstützen möchte. Das ist, glaube ich,
nahe. Klar, das ist eine rebellische Jugendkultur. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber ich finde trotzdem, es gehört auch zu der Bewertung dazu. So.
Ja. Das, ja. Aber ich finde es gute Aktion. schauen wir mal, ob es angekommen ist bei der Mannschaft. Ich fand es auf jeden Fall auch cool, dass sie rausgekommen sind. Ich glaube auch relativ mannstark, also im Zweifel, sagen wir, die gesamte Mannschaft. Ich habe auch einige in privater Montur gesehen. Das heißt, die Verletzten oder die nicht im Kader stehenden sind vielleicht auch noch mit dazugekommen. Das fand ich gut. Es ist nicht mehr als ein gutes Zeichen natürlich auch. Ne? Ein gutes Zeichen, dass Zusammenhalt funktioniert, dass man es gemeinsam anpacken möchte. Jetzt muss die Mannschaft liefern. Hilft alles nichts. Ja, wer vielleicht auch helfen kann, ist ein weiterer Neuzugang. Nämlich, wir haben doch noch, vielleicht hat man unseren Podcast gehört, wir waren ja, oder gerade ich dann auch noch ein starker Verfechter, nicht nur offensiv zu denken, sondern auch an die Defensive zu denken. Man hat sich in der Verteidigung nochmal verstärkt mit Jannis Lang, einem 19-jährigen Verteidiger von Wolfsburg und hat dort in der Jugend gespielt, hat dort noch bei den Amateuren gespielt, aber vor der Saison wurden die Amateure aufgelöst, haben, glaube ich, vorher dritte Liga gespielt.
Regionalliga.
Martin?
Regionalliga. Die sind da damals in der Aufstiegsrunde gescheitert.
Ja. Haben die aber nicht mal dritte Liga gespielt gegen die Bayern irgendwie, so ein Aufstiegsspiel? Bayern Amateure, so ein Aufstiegsspiel?
Ja. Die sind aber in der Aufstiegsrunde gescheitert. Die haben nie in der dritten Liga gespielt.
Okay, dann habe ich das verwechselt. Und die Mannschaft hat sich aufgelöst. Alle sind zu anderen Vereinen gegangen, außer, glaube ich, 2 Spieler. Der eine darf noch U19 spielen. Und Jannis Lang ist zwar 19, darf aber nicht mehr U19 spielen, bis auf die Youth League. Das hast du jetzt ja herausgefunden, Martin. Und ist ein weiterer Verteidiger bei uns, wird als Innenverteidiger gelistet, ist wohl jetzt nach einem Zeitungsartikel in Wolfsburg, aber eher auch so zum Rechtsverteidiger, hat sich eher umorientiert und wurde ausgebildet eher jetzt zum Rechtsverteidiger, hat jetzt in diesem Jahr bei den Profis mittrainiert, war auch einmal auf der Bank mit bei einem Bundesligaspiel gegen Freiburg, hat aber keinen Einsatz gehabt und bisher, wie gesagt, in dieser Saison nur in der Youth League für den VfL Wolfsburg gespielt. Ist ein weiterer Verteidiger, ob jetzt Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger. Ich glaube, wir können gute Spieler brauchen. Ob es jetzt der 19-Jährige aus der A-Jugend von Wolfsburg ist, das muss man natürlich sehen. Habt ihr Hoffnung, Janis Lang, dass er ein paar Spiele kriegt dieses Jahr?
Ich finde ihn natürlich gut. Der kommt aus Potsdam.
Ist gebürtig oder?
Ja, ja, er ist in Potsdam geboren und er hat bei Geltow angefangen und bei den Potsdamer Kickers. Da war ich auch letzte Woche mal auf dem Ground. Die spielen jetzt auch auf einem anderen Kunstrasen. Und er ist dann im Nachwuchs gewesen von Energie Cottbus. Und wir haben ja auch einige Spieler schon aus dem Cottbuser Nachwuchs. Mhm. Man denke mal an Jan Hochscheid. Bei dessen Jugendverein war ich auch letzte Woche übrigens. Der hat ja bei TB früher gespielt. Und Martin Menne und wer kommt noch aus dem Cottbuser Nachwuchs? Müsst ihr nochmal überlegen. Fahnrich, oder? Ich glaube, Clemens Fahnrich
kommt auch aus dem Cottbuser Nachwuchs. Markenzel aus Dresden, oder? Aber hat dann in Cottbus gespielt. Das ist aber eigentlich Dresdner. Ne?
Genau, aber es ist ja so, das ist ja so das Leistungszentrum für Brandenburg. Eigentlich alle Brandenburger Talente gehen da erstmal nach Cottbus. Und wir haben ja auch schon eine Sonderfolge gehabt zum Thema Wolfsburger Nachwuchs mit Philipp Haug. Kann man ja auch mal reinhören. Haben wir den zweiten Spieler, der eine Ausbildung beim VfL Wolfsburg genossen hat.
Vielleicht gibt es da noch so ein paar Kontakte, die dann genutzt wurden. Tobias, hast du dir Janis Lang mal angeguckt oder was sagst du zu unserem Neuzugang?
Janis Lang, zu dem habe ich wenig Informationen gefunden, auch in diesen, aber ich glaube, was ich gefunden habe, dass das eher ein robuster, großer und zweikampfstarker Spieler ist, den ich aber aktuell nur auf einem gehobenen Drittliganiveau sehe. Ich glaube, da wird am Ende der Saison, wird er seine Einsatzzeiten kriegen und ist vielleicht auch einer, der bleibt auch im Falle eines Abstieges. Da bin ich, also das ist so, das war so ein bisschen meine Überlegung dahinter.
Ist es vielleicht gar kein großes Risiko, wenn man sich jetzt die Leistungen gerade aus dem Schalke-Spiel von Sören Gonter und Malcolm Kakulalua anguckt, jetzt Janis Lang auch mal zu bringen?
Noch nicht die nächsten Spiele, weil da würde man ihn, glaube ich, unnötigerweise verbrennen. Aber ich glaube, er ist eher jemand für die letzten Minuten, wenn er noch Beton angerührt werden sollte.
Also ich habe mich ja auch gefreut, dass Mel dann jetzt wieder spielt. Ich glaube, auch so ein großer, starker Mann da in der Innenverteidigung, das ist schon ganz, ganz sinnvoll, da jemanden zu haben. Ein paar gute Aktionen hat er auch in dem St. Pauli-Spiel gehabt. Das 1:1 geht, glaube ich, auch auf seine Kappe. Das Carson natürlich das Freistoß, wie du gesagt hast, ist das eine. Aber natürlich so einen relativ lockeren Freistoß da reingechippt. Da hat sich Kakutalua dann schon überrumpeln lassen, aber das akzeptiere ich auch alles, weil er jetzt ja auch in einer langen Verletzungsphase kam, über ein Jahr kein Spiel gemacht. Das, glaube ich, ist okay. Er braucht ganz sicherlich auch noch ein paar Spiele, um wieder reinzukommen. Schön, dass er wieder da ist, aber natürlich muss man gucken, ob es reicht für die zweite Liga und eigentlich ja auch diese Innenverteidigerposition jetzt nicht seine Stammposition ist. Deswegen, ja, muss man mal gucken. Dirk Karlsson war gar nicht im Aufgebot. Wisst ihr mehr in dem Schalke-Spiel?
Ich weiß da persönlich nicht mehr. Nee, ich weiß da nicht mehr.
Martin, du?
Nee. Was soll ich denn da wissen?
Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Leistungstechnisch nicht im, also war ja gar nicht im Kader, also war ja auch nicht auf der Bank. Leistungstechnisch?
Keine Ahnung.
Verletzt war er nicht, also jedenfalls nichts gesagt. Corona vielleicht?
Vielleicht. Gaetan Buschmann saß auf der Tribüne, habe ich gesehen, aber sonst haben wir ja schon ein gewisses Lazarett auch.
Ja, das kommt auch noch dazu. Genau, vielleicht ist das ja die Chance für Janis Lang, hier mal ein paar Einsatzminuten zu bekommen, vielleicht auch mal ein paar Spiele von Anfang an zu machen. Ja, ich will noch nicht so weit gehen, dass es jetzt schon Neuzugang für die dritte Liga ist für nächstes Jahr, aber natürlich muss man irgendwann auch mal daran denken. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, ein guter, junger Spieler, Ausbildung bei einem Profiverein, jetzt auch ein halbes Jahr bei den Profis mittrainiert. Das klingt schon gut, aber ob er sich natürlich beweisen kann, muss man sehen. Naja, gucken wir mal auf die nächsten Spiele. Und die sind ja auf jeden Fall ja das nächste Mal so besonders wichtig.
Moment. Einige. Ja. Haben wir denn überhaupt jetzt über Prinz Owusu gesprochen?
Prinz Owusu, haben wir den bei der letzten Folge schon vorgestellt? War er da schon da?
Du hattest ihn auf jeden Fall im St. Pauli-Segment jetzt erwähnt.
Genau, da war er ja gerade ganz, ganz frisch gekommen. Notfalls würde ich einfach zu ihm noch ein paar Worte sagen.
Ja,
Also
mach doch mal.
es ist ein schneller Spieler, es ist ein starker Spieler mit einer guten Schusskraft. Seine große Schwäche ist aber die Ruhe im Strafraum. So hat er in der zweiten Liga eigentlich noch gar nicht groß geknipst und hat aber zum Beispiel auch in der dritten Liga sozusagen, lass mich kurz auch 8-mal getroffen, sag ich jetzt mal, lass mich kurz rechnen, in 17, in 45 Spielen. Also ist, glaube ich, eher
in der dritten Liga?
Bei 60.
Liga,
da hat er auch ein entscheidendes Tor gemacht.
Genau.
Wo war denn das eigentlich nochmal? Dieses Tor, davon gibt es da auch so relativ viele Bilder.
Verfolge nicht diesen Verein.
Ich weiß es leider auch gerade nicht.
Aber genau, ein Profitor in der dritten Liga oder 8, wie du sagst, hat er schon mal geschossen. Und bei mir ist er auch noch hängen geblieben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich so 30 Zweitligaspiele haben. Noch kein Tor.
Genau, aber immerhin für Auer schon eine Vorlage, aber schon 300-prozentige versiebt.
Das stimmt. Wobei, also wirklich auch nochmal das 1-1 auf St. Pauli, das war ja echt super rausgespielt. Ne? Da hinten Jontic da lang geschickt und so, das war echt sehr stark. Also besser kann man diesen Konter da nicht spielen. Ne? Und das ist halt wichtig. Deswegen, also er hat mir auch gefallen da, das war gut, auch gegen Schalke, so die ersten Minuten, erste Halbzeit so. Es war okay, es war halt auch Schalke. Er hat es auch enorm schwer gehabt gegen Schalke, davor natürlich als Stoßstürmer drin hinzuhängen, wenn da hinten drin alles brennt und die Mittelfeldspieler eher defensive Aufgaben übernehmen, hast du es natürlich auch schwer als Stürmer davon drin. Also da hat er mir auch leid getan. Deswegen, es werden wohl andere Spiele kommen, wo er dann wieder sein Bestes zeigen kann. Aber ich finde es erstmal einen guten Transfer und ja, habe da wirklich Hoffnung, dass das was bringt.
Das Tor war übrigens gegen Chemnitzer FC. Und zwar Februar 2020, also gefühlt vor 10 Jahren. Reell vor 2 Jahren. Und da hat er in der Nachspielzeit, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, das 4:3 gemacht. Also auch aus Auer Sicht ein schönes Tor, Thomas.
Chemnitzer FC gegen 1860, das sind so
Spiele, da hast du Sympathien,
komplett an mir vorbei. Ja, aber keine Ahnung, für den Platzwart oder so, wenn sonst nichts. Was macht eigentlich der Chemnitzer FC? Wo tümpelt der eigentlich rum?
In der Regionalliga. Aber in der genau. Hoffnungslosen Mittelfeld.
Das kann man auch mal hier etwas Platz für diese Informationen schaffen. Ist da auch wichtig. Nicht Grüße nach Kibitz. Nächste Spiele. Sandhausen steht vor der Tür. Sandhausen gehört zu den 3 schlechtesten Mannschaften in diesem Jahr, in dieser Saison in der Tabelle, sind bisher 2 Punkte vor uns, haben 17 Punkte, wir haben 15 Punkte, haben aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Das Spiel gegen den KSC ist ausgefallen letztes Wochenende und wird im Übrigen 3 Tage nach unserem Auftritt in Sandhausen direkt nachgeholt, was im Übrigen zur Folge hat, dass Dennis Diekmeier, der bei Sandhausen in der Abwehr spielt, jetzt eigentlich für das Spiel gegen Karlsruhe gesperrt war mit, ich glaube, 5. gelbe Karte und dadurch, dass das Spiel ausgefallen ist, ist er jetzt gegen uns gesperrt. Ist vielleicht auch nochmal wieder ein kleiner Vorteil für uns. Das Spiel gegen Sandhausen werden wir jetzt hier nicht besprechen, denn wir haben eine Sonderaufnahme, ein Interview, was wir noch führen werden und hier hinten an diese Folge direkt ranschneiden werden. Mit Stefan, seines Zeichens großer Fan vom SV Sandhausen, haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer der Folge in der letzten Saison gehabt. Insider von Sandhausen und da werden wir gemeinsam mit ihm auf dieses, ja, wenigstens im jetzigen Moment wichtigsten Spiel dieser Saison blicken. Für uns hoffentlich kommen noch einige mehr, weil einige ja auch schon sagen, das ist jetzt das entscheidende Spiel. So weit würde ich nicht gehen, aber richtungsweisend ist es mal mindestens. Und wir werden mal gucken, wie es hier ausgeht. Aus diesem Grund gucken wir uns dann jetzt schon mal das übernächste Spiel an, denn da kriegen wir als Gast im Erzgebirgsstadion Holstein Kiel. Kann ich mich erinnern, in der Hinserie 3-0 verloren, auch relativ glatt, relativ erfolgslos und auch chancenlos. Tobias, du hast ja sicherlich ein paar Daten zu Kiel herausgesucht, die ja eigentlich auch mit im Tabellenkeller mit uns hocken.
Genau, aber das muss man sich auch differenziert angucken. Also wir treffen am 11.02.2022 definitiv auf dieses Team im Erzgebirgsstadion in Bad Schlema. Wir haben 9-mal in der zweiten Liga mit ihnen die Klingen gekreuzt, davon haben wir nur 1-mal gewonnen.
Aber das Erzgebirgsstadion ist nicht in Bad Schlema, oder? Sondern in Auer Bad Schlema.
In Aue Bad Schlema, genau, Entschuldigung. Genau, haben wir nur einmal gewonnen, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen. Und die letzten beiden Spiele haben wir auch gegen sie verloren. Sie sind sehr, sehr schwach gestartet, aber man muss sagen, ihre Fahrt geht langsam, aber stetig bergauf. Sie haben auswärts nur zweimal gewonnen, 5 Remis und 3 Niederlagen und sind damit aber auch nur unwesentlich schlechter als ihre Heimbilanz, wo sie einen durchschnittlichen Punktdurchschnitt von 1,4 haben. Man kann sagen, ihr Saisonstart war im Wesentlichen katastrophal, aber sie haben sich jetzt langsam aber sicher wieder berappelt und werden auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ihr Trainer ist Marcel Rapp und ihr bester Torschütze ist Benedikt Pichler mit 6 Toren und der beste Vorbereiter ist Alexander Mühling. Und Benedikt Pichler ist ja vor der Saison gekommen und der Mann ist sehr schnell, verfügt über einen sehr guten Abschuss und hat vor allen Dingen auch eine sehr hohe physische Stärke und auch ein sehr gutes Kopfballspiel. Wir können uns nochmal die Innerstats angucken. Und zwar, sie spielen auswärts zumeist, also zu 50% bisher unentschieden. Und generieren aber auswärts auch ungemein viele Gegentore oder ungemein viele Torchancen gegen sich. Das Ding ist halt aber, dass sie meistens treffen, wenn sie auswärts unterwegs sind. Und über eine relativ passable Shots-Conversion-Rate verfügen, nämlich die von 10%. Also die Tore fallen bei ihnen ja etwa pari-pari, erste Hälfte, zweite Hälfte. Und ja, das ist so ein bisschen, ich schon nochmal so, was man da noch über sie gut finden kann. Und sie betreffen vorwiegend mit dem rechten Fuß und die allermeisten Tore erzielen sie von innerhalb des Strafraums. Aber sie haben ja bereits 5 Kopfballtore erzielt. Und es ist eine Mannschaft, die relativ stark auch auf Counter-Attacks setzt. Sie haben nicht bereits 14 Counter-Attacks die Saison gefahren und haben auch 10 Mal Latte oder Pfosten getroffen.
Was sind denn Counter-Attacks?
Tobias? Also so Konter, also sie sind Konter gefahren.
Okay. Konter, sag doch Konter.
Ja.
Counter-Attacks. Das ist in diesem englischen Statistik-Speech dann drin wahrscheinlich. Ja. Mhm. Alles klar, vielen Dank.
Wusstet ihr übrigens, dass der Trainer Marcel Rapp von der TSG Hoffenheim kommt und damals Domenico Tedesco beerbt hat?
Ja.
Unnützes Wissen.
Aber gut zu wissen.
Aus dem Hoffenheimer Nachwuchs und war da auch Co-Trainer zuletzt mal interimsweise.
Hat er jetzt da wirklich schon ein bisschen Struktur reingebracht nach einem schlechten Saisonstart? Haben ja, darf man nicht vergessen, letztes Jahr noch Relegationsaufstiegsspiele gemacht gegen Köln, wären fast in die erste Liga aufgestiegen, also haben eine Top-Saison im letzten Jahr geschafft. Dieses Jahr hacken sie durch, wobei sie jetzt sich halt den Aufschwung schon geschafft haben. Ich glaube, es hilft aber nichts. Was uns hoffentlich helfen kann, ist Freitagabendspiel. Es ist dunkel, es ist Flutlicht. Mal gucken, wie viele Zuschauer reinkommen. Hoffentlich ja du, Tobias, auf jeden Fall. Bist du auch da? Hast du auch Zeit, hinzugehen?
Ja, ich werde alles daran setzen, da hinzugehen.
Ja, gut. Ja, vielleicht sind es ja sogar schon ein paar mehr Zuschauer, denn ich glaube, das ist auch schon ein Faktor jetzt aktuell, der uns fehlt, diese Unterstützung von den Rängen. Das merkt man, glaube ich, schon extrem. Ja, wollen wir mal tippen, Martin, das Spiel gegen Kiel. Was tippst du denn?
5-0. Nein, ich sage ein dreckiges 2-1.
Vergiss nicht Angstgegner, ne, Kiel. Tobias?
Ich sage ein 1-1.
Nur auf dem Unentschieden. Ich sage 1-0, dreckig und tight. Nachspielzeit, wer auch immer. Gib mir nochmal Tipps für das ja erstmal kommende Spiel in Sandhausen. Wie gesagt, es gibt noch ein Interview dazu. Das Setting mit Destro und so weiter werden wir dann dort besprechen. Was tippt ihr denn für das Auswärtsspiel in Sandhausen, Martin?
0-3.
Gut.
Tobias? Ich sage, wir gewinnen 1-2.
Sehr gut, alle optimistisch, dann mache ich hier weiter und auch das gewinnen wir 1-0 in der Nachspielzeit, dreckig und tight, ganz egal. Sehr gut, optimistisch, Optimismus ist wieder da, das gefällt mir, jetzt immer aus unserer Lethargie erwacht und werden die Mannschaft nach vorn brüllen, wie auch immer es geht. Nach vorn brüllen, Helge Leonard die Mannschaft nach vorn gebrüllt, aber auf jeden Fall im Stadion, wahrscheinlich hat er in der Kabine dann nach dem Spiel gebrüllt. Da kann man sich, glaube ich, sicher sein. Unserem Helge der Woche. Martin, hast du was gefunden für ihn?
Schwierig diese Woche, weil er hat, soweit ich das gesehen habe, nichts in sozialen Netzwerken selber veröffentlicht und deshalb würde ich auf eine sozusagen eine Subkategorie zurückgreifen. Nachdem wir letzte Woche bereits über, oder letzte Aufnahme bereits über Tedesco gesprochen haben, Tedesco hat auch vor dem Schalke-Spiel nochmal Interviews gegeben und Helge Leon hat sehr gelobt, würde ich gerne auf ein Interview mit Sören Bertram verweisen. Wisst ihr, wo Sören Bertram aktuell spielt?
Der spielt auch in Osnabrück, oder?
Genau.
Der hat lange Zeit jetzt in Magdeburg gespielt und ist jetzt gewechselt irgendwie, ne? Osnabrück. Okay.
Und zum Inhaltlichen, also es geht halt in dem Interview nur darum, dass sein angepeilter Wechsel in die zweite Bundesliga wegen des Kreuzbandrisses drohte zu scheitern. Und da hat er gesagt, viele Interessenten zogen sich zurück. Und umso mehr hat mir Helge Leonhardt imponiert, der sagte, du kriegst trotzdem einen Vertrag. Das Vertrauen habe ich ihm und Aue später zurückgezahlt, sagt Bertram mit Blick auf seine größte Partie, den 3:1-Sieg im Relegationsrückspiel 2018, als er gegen den Karlsruher SC 3 Tore erzielte und den Erzgebirgern die Zweitklassigkeit rettete. Und das ist doch sehr schön, dass es immer noch Spieler gibt, die sich positiv an ihre Zeit in Aue zurückerinnern und das doch in guter Erinnerung haben und ja auch in den letzten Jahren einen sehr wichtigen Beitrag geleistet haben, weil man sich jetzt mal überlegt, was passiert wäre, wenn man abgestiegen wäre in der Saison, dann hätte man, glaube ich, langfristig auch Probleme gehabt.
Unvergessen, ich glaube, das wird keiner von uns vergessen, was er da geleistet hat, wenigstens auch in diesem Spiel. Aber auf der anderen Seite für mich auch so ein gutes Beispiel, ein Spieler, der in Aue wirklich auf seinem Zenit war, was seine Leistungsfähigkeit gebracht hat und weder davor noch danach irgendwie daran anknüpfen konnte. Also sagen wir mal auch dann wirtschaftlich und sportlich einen guten Move von Aue, ihn in dem richtigen Moment dann wieder verkauft zu haben, oder?
Absolut. Und ich meine, in Magdeburg war er auch nochmal relativ erfolgreich, aber er hat sich jetzt einfach auf dem Drittliganiveau eingependelt.
Ja. Glaube ich auch. Okay, dann kommen wir schon fast zum Ende. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für einen Ex-Auer-Spieler. Der wird wenigen von euch etwas sagen, aber Fußball-Deutschland hat er dann doch in Aufruhr versetzt, nämlich Elias Löder. Elias Löder ist 21 und spielt aktuell beim Hallischen FC. Da ist er jetzt im August in der Transferperiode, nachdem die Saison schon begonnen hat, hingewechselt von Halberstadt, hat in Halberstadt Regionalliga gespielt, hat in diesem Jahr dort in 6 Spielen im Juli, August 6 Regionalligaspiele, 8 Tore gemacht und glaube ich auch 4 Vorlagen oder so gemacht. Hat da wohl Aufmerksamkeit erzeugt und ist dann von der 4. in die 3. Liga aufgestiegen, dadurch, dass er zu Halle dann gewechselt ist. Da ist er eher so Bankdrücker. Aber mit seinen 21, sagen wir mal, jetzt schon eine gewisse Karriere gemacht. Und Elias Löder, warum sind wir drauf gekommen, ist zum Tor des Jahres nominiert worden. Denn, das ist mal komplett an uns vorbeigegangen, Elias Löder hat, glaube ich, das Tor des Monats im August geschossen. Sehr, sehr schönes Tor, wer sich das nochmal online angucken kann. Damals noch, müsste so im Juli oder Anfang August gewesen sein, damals noch im Trikot von Germania Halberstadt in der Regionalliga. Sehr, sehr schön, vollkommen zu Recht zum Tor des Monats gewählt worden. Ich glaube, August war es, wer sich das online nochmal angucken möchte. Und jetzt war die Wahl zum Tor des Jahres. Es ist noch nicht klar, ob er es geworden hat, ob es geworden ist. Und man kann auch leider nicht mehr abstimmen, wenn jetzt die Folge rauskommt. Deswegen ist das leider dann keine Chance mehr für ihn zu tippen. Aber was hat das mit Aue zu tun? Er kommt aus der Auer Jugend. Er hat in der U17, U19 gespielt, entsprechend Regionalliga mitgespielt und hat sich dort angeboten für höhere Dienste und ist dann im Männerbereich zu Germania Halberstadt gewechselt, hat dort auch wirklich einen guten Einstand gegeben, auch relativ viele Tore in den Spielen gemacht mit seinen dann 19-20, die er hier war und ja, hat jetzt den nächsten Schritt gemacht in dieser Saison zum Drittligisten. Und vielleicht kein schöner Ausblick jetzt am Ende der Folge, aber wenn wir mal so Richtung nächste Saison gucken und sollte es passieren, dass wir dritte Liga spielen, kann man diesen jungen Mann wirklich mal im Auge haben, der vielleicht auch ein Interesse hatte, wieder zurück ins Erzgebirge zu kommen und für uns wieder aufzulaufen. Auf jeden Fall spannende Daten, spannender Typ, super Tor des Monats letztes Jahr geschossen. Cooler Typ, guckt ihn euch mal an, ohne es böse zu meinen, sieht aus wie 12, aber kann wohl Fußball spielen und das ist ja hier das Wichtigste. Gut, dann haben wir es, oder? Habe ich was vergessen?
Martin, ich habe noch aber eine Sache, und zwar, ich sage jetzt nicht, welcher Tag heute ist, aber es ist heute der internationale Holocaust-Gedenktag. Und wir haben uns ja letztes Jahr ein bisschen darüber beschwert, oder haben uns letztes Jahr auch darüber beschwert, dass es in Aue keine Erinnerungskultur gibt oder dass dem Verein es nicht besonders wichtig zu sein scheint. Und heute gab es einen Tweet gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung auf Twitter heute Morgen. Ich habe es leider nicht auf den anderen sozialen Netzwerken gefunden. Das finde ich dann ein bisschen blöd, weil das ja auch gerade vielleicht eine Community wäre, Facebook, Instagram, mit der man auch in Dialog treten könnte, um es mal so zu sagen. Aber ich finde es gut, dass man sich auch an der DFL-Aktion beteiligt hat.
Meinst du, das ist nicht ein Zwang, dass man das auch machen muss?
Nee, sonst hätte man es ja letztes Jahr auch gemacht. Hat man es letztes Jahr gemacht?
Ich glaube, man hat es nicht gemacht, aber könnte ja auch sein, dass es eine Vorgabe ist. Also es ist so schlimm, wie es auch wäre, wenn man das als Zwang machen müsste. Aber häufig ist ja auch so mit so Aktionen, zeige rote Karte gegen Rassismus oder so, das wirkt halt tatsächlich immer etwas, aber auch in anderen Vereinen halt immer aufgesetzt, wenn es dann durch andere Aktionen wieder eingetreten wird. Action speaks louder than words, ist dann so mein Motto. Also nicht immer nur an so besonderen Tagen dann irgendwie solche Medienmaßnahmen machen, sondern auch an den anderen 364 Tagen sich dafür einzusetzen. Wäre mir wichtiger. Aber es sind die Politik der kleinen Schritte. Ich habe mich heute auch gefreut, als ich das auf Twitter gesehen habe. Die Frage natürlich, warum man es nicht auf den anderen sozialen Medien auch macht, kann sich vielleicht jeder auch selbst denken. Okay, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Nächstes Spiel gegen Sandhausen, ganz, ganz wichtig. Natürlich auch das nächste Heimspiel gegen Kiel, umso wichtiger. Die dabei sein können, viel Spaß. Schreit für uns alle mit, schreit für 16. Wenn es nur 1.000 sind, damit es klingt, wie wenn das Stadion voll ist. Hört euch auf jeden Fall auch die Folge jetzt gleich im Nachgang an. Kurzes Interview mit Stefan vom SV Sandhausen. Das wird nochmal eine gute Einstimmung für das Spiel gegen Sandhausen. Und dann werden wir die Spiele rocken und da die Punkte holen. Ich bin wieder motiviert. In diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
Ciao, bleibt dran.
Ciao, und dranbleiben jetzt natürlich, dranbleiben.
Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben. Und hier sind wir schon in dem angekündigten Interview mit Stefan. Stefan ist seines Zeichens aus Sandhausen direkt und langjähriger Fan vom SV Sandhausen. Hallo Stefan im Aue-Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Stefan kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Saison. Da war er auch schon Gast bei uns beim Spiel gegen Aue. Und wir haben uns gedacht, dadurch, dass wir in dieser Saison relativ selten, bis glaube ich sogar gar nicht bisher einen Gast aus der gegnerischen Mannschaft dabei haben, ist es ganz sinnvoll, jetzt vor diesem wichtigen Spiel für unsere beide Mannschaften hier nochmal jemanden zu Wort kommen zu lassen, um nochmal so die Sicht von der anderen Seite mit aufzunehmen. Deswegen ja auch da nochmal vielen Dank, Stefan, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ganz am Anfang, wie immer, stell dich vielleicht kurz vor und natürlich auch interessant für unsere Hörenden, zu welcher oder in welcher Beziehung du zum SV Sandhausen stehst.
Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin Mitglied im Fanclub Carpe Diem Sandhausen und darüber auch in den sozialen Medien aktiv, Twitter, Facebook oder auch auf unserer Webpage. Wir haben auch immer bei Spielen, wo einer von uns ist, machen wir da auch immer Fotos auf unsere Seite. Könnt also dann nach dem Aue-Spiel auch gerne mal bei uns vorbeischauen. Ja, ich wohne in Sandhausen, von daher erledigt sich die Frage, warum der SV Sandhausen, eigentlich schon fast von alleine. Bin schon als kleines Kind beim SV Sandhausen gewesen und natürlich die letzten Jahre mit zweite Liga. Wir sind dieses Jahr die 10. Saison in der zweiten Liga, mit voller Begeisterung, mit vollem Herzen, mit vollem Einsatz auch weiter verfolgt. Ja, und es ist immer eng jedes Jahr, dieses Jahr auch wieder eng. Und wie du schon erwähnt hast, ich glaube, das Spiel nächste Woche gegen unsere beiden Mannschaften kann für den einen oder anderen vielleicht schon in die eine Richtung zeigen, die man sich erhofft oder auch nicht erhofft. Da schauen wir mal, was dann dabei rauskommt.
Genau. Die Saison aktuell seid ihr auf Platz 16, einen Platz über uns mit jetzt 19 Spielen und 4 Siegen, 5 Unentschieden und 10 Niederlagen. Was da auffällt, und das hat mich tatsächlich überrascht, ihr habt noch kein Heimspiel gewonnen. Was ist da mit den Heimspielen los? Kannst du dazu was sagen?
Ja, gute Frage. In der letzten Saison war es gerade umgekehrt. Da hatten wir einen Auswärtssieg in Würzburg. Beim Tabellenletzten hatten wir in der letzten Saison. Ansonsten hatten wir auswärts alles verloren oder unentschieden gespielt. Dafür waren wir daheim richtig stark, haben zu Hause unsere Punkte geholt und dadurch dann auch die Klasse gehalten. Dieses Jahr sieht es fast ein bisschen umgekehrt aus. Wenn am Schluss der Klassenerhalt bleibt, kann ich sogar noch damit leben. Aber es ist irgendwie schade, dass wir unsere Heimspiele einfach die Punkte nicht holen. Und ich weiß es nicht, woran es liegt. Also ich habe da keine Erklärung für. Insgesamt tun wir uns sehr schwer diese Saison. Auf ein gutes Spiel folgt dann sehr schnell auch wieder ein oder zwei schlechtere Spiele. Die Konstanz fehlt eigentlich. Und ja, von daher, wo wir die Punkte holen, ist letztendlich egal. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nächste Woche gegen Aue dann doch zum ersten Heimsieg reichen wird.
Mhm. Ja, das ist dann ja, geht ja uns dann ähnlich mit dem Auf und Ab, wobei die Ups dann viel, viel häufiger sind als die Wege nach oben. Ich hatte es ja schon in der Folge jetzt beschrieben mit der Achterbahn, wobei mich dann Martin dann ja auch schon angestupst hat im Sinne, was ist da, das ist keine Achterbahn, weil es ja nie nach oben geht. So, das ist so unser Stimmungsbild dann aktuell. Aber umso wichtiger natürlich jetzt auch das Spiel von uns bei euch in Sandhausen. Da werden wir natürlich schauen, wie wir da zusammenkommen. Magst du vielleicht nochmal kurz mit einigen Worten, du hast ja jetzt schon kurz beschrieben, aber machen wir so die Hinserie beschreiben. Wie lief es in der Sommerpause? Wie war so die Zusammenstellung des Teams? Da gibt es ja einige namhafte Zugänge, die auch uns sehr wohl bekannt sind im Sommer. Wie sind die eingeschlagen? Wie hat sich das Team entwickelt? Und ja, im Zweifel auch, was hat dann nicht funktioniert, was man sich vielleicht in der Sommerpause gedacht hat, denn letztes Jahr knapp dem Abstieg entrinnen und jetzt gerade auch mal wieder auf dem 16. Platz, da werde ich ja nicht zufrieden sein.
Richtig, wir hatten eigentlich letztes Jahr eine sehr schlechte Saison, ich hatte es ja gerade erwähnt, auswärts ein Sieg, ansonsten die Punkte fast nur zu Hause geholt, Gott sei Dank mit, ich glaube, 34 Punkten am Ende die Klasse gehalten und der Verein hatte dann einen großen Umbruch angekündigt. Einmal sind viele Verträge ausgelaufen, wo man gesagt hat, die verlängert man auch nicht. Und ein paar Leute, die man hätte verlängern wollen, die waren natürlich so stark, die konnte man nicht halten. Ich sage jetzt Kevin Behrens, der mittlerweile bei Union Berlin eigentlich auch eine richtig gute Rolle spielt. Das war eigentlich unser Topstürmer in der letzten Saison noch. Und so kam es dazu, dass wir 15 Neuzugänge und 19 Abgänge hatten, also wirklich einen massiven Umbruch. Und man wollte die Mannschaft verjüngen, man wollte Spieler mit Charakter holen, wie unser Präsident genannt hat. Und er meinte auch, dass wir das erreicht haben. Ja, leider sprechen die Ergebnisse oder die Vorrunde jetzt nicht unbedingt dafür. Und weil du es angesprochen hast, ja, einer dieser Neuzugänge war Pascal Testroth von euch, von Aue, der zu uns kam, der als Ersatz eigentlich für Kevin Behrens gedacht war. Und Kevin Behrens ist ja schon auch ein Stürmer, der immer für 10, 12, 14 Tore pro Saison gut war bei uns in Sandhausen. Ähnliches kennen wir auch von Testroth. Und er hat besonders gerne gegen uns, gegen Sandhausen Tore geschossen, wenn wir gegen euch gespielt haben. Von daher war er uns natürlich schon bekannt. Leider ist er einen Großteil der Vorrunde auch verletzungsbedingt ausgefallen, hatte dann erst später Einsätze und als er dann gespielt hat, hat er erstmal auch eine Zeit lang getroffen gegen Werder Bremen und so weiter. Also da hat er auch bewiesen, dass er ein Knipser vorne drin ist, auch beim letzten Spiel vor der Winterpause in Düsseldorf, als wir 1-0 gewonnen haben. Wenn er im 16er ist und den Ball trifft, dann ist er schon mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit auch drin und wie gesagt, er war jetzt lange verletzt in der Vorrunde. Ich hoffe, er bleibt stabil, er bleibt bei uns und also gesund und bleibt uns erhalten, dass wir in der Rückrunde mehr auf ihn bauen können. Er hatte allerdings auch zwischendurch immer wieder ein paar Spiele, wo er dann gar nicht so aufgefallen ist. Fairerweise muss man vielleicht auch sagen, dass er da auch meistens alleine vorne drin stand und unser Mittelfeld ihn vielleicht auch nicht so mit Bällen versorgt hat, wie wir es erwartet haben. Also das mag ich jetzt nicht ihm alleine zuschustern, da die schlechteren Leistungen. Aber das spiegelt insgesamt vielleicht auch wieder die Vorrunde von unserem Verein wider, die mit Sicherheit nicht zufriedenstellend war und was jetzt auch dazu geführt hat, dass wir in der Winterpause auch nochmal ein paar neue Spieler geholt haben. Man will sich auch noch von ein, zwei Leuten trennen. Einer davon ist vielleicht auch ein bekannter Name, Keita Ruel, der bei uns im Sturm ist, der diese Runde noch gar nicht so richtig zum Zug gekommen ist. Letzte Runde eigentlich seine Tore auch gemacht hat dieses Jahr. Vielleicht auch mit dem System, mit Testroth und das System, das unsere Trainer, erst Kulowitz und Kleppinger und jetzt auch Schwarz spielen. Vielleicht ist das auch nur auf einen Stürmer ausgelegt, dass er da nicht die Rolle spielt neben Test Roth. Und Test Roth ist ganz klar die Nummer eins. Ja, aber noch hat er keinen neuen Verein. Das wird sich ja jetzt im Laufe der nächsten Woche entscheiden, ob er dann wechselt oder ob er doch noch zur Verfügung steht. Schauen wir einfach mal.
Okay. Ja, also einige Parallelen natürlich, die ich und dann wahrscheinlich auch die Hörenden so rausgehört haben dann, ne, mit der Vorbereitung, der Verjüngung des Teams. Namhafte Spieler verlassen den Verein, junge Spieler werden geholt, ein neues Bild des ganzen Vereins. Und ja, am Ende stehst du dann auch vielleicht auch gerade aus diesen Gründen dann am Ende der Tabelle. Also viele ja, Überschneidungen, glaube ich, zwischen Aue und Sandhausen. Paco Destroh ist natürlich immer ein Thema. Kannst du sicherlich vorstellen, wie die Fanszene auf seinen Abgang reagiert hat, der ja, sagen wir mal, auch jetzt nicht so glanzvoll war, nicht so im Sinne, womit man vielleicht noch leben hätte können, zu sagen, er verdient super viel Geld und ist ein Top-Angebot bei einem Top-Zweitligisten. Aber dann so dieser Fall tatsächlich vom besten Torschützen in den letzten Jahren in Aue, der uns, muss man ja auch sagen, mit neben Martin Mennel und Flo Krüger wirklich einer der drei Unterschiedsspieler, die uns Jahr für Jahr hier wirklich vom Abstieg gerettet haben, verlässt uns, weil, und das ist ja so die Story dahinter, wohl der Trainer nicht auf ihn gebaut hat und ihn nicht in seinem System gesehen hat. Weißt du, Stefan, die Geschichte, wie es zu dem Kontakt zu Sandhausen kam und welche Rolle da Dennis Diekmeier gespielt hat? Ist die bei euch in Sandhausen angekommen?
Also es gibt verschiedene Geschichten, ja. Die Test Roth und Diekmeier haben bei Werder Bremen in der Jugend zusammengespielt. Da stand auch neulich in einem Stadionheftchen einen kurzen Bericht mal über diese gemeinsame Zeit. Daher kannten die beiden sich. Und ich meine, in dem Interview war dann auch drin gestanden, dass Paco wohl schon recht früh wusste, dass es bei ihm in Aue oder dass er nicht in Aue, entweder dass es nicht weitergeht oder dass er nicht wollte, das weiß ich jetzt nicht so klar. Ja. Und wohl auch Dennis Diekmeier durchaus vermutlich eine Rolle gespielt hat, ihn dann nach Sandhausen zu holen. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt gar nichts verdient in Sandhausen. Also auch bei uns wird gutes Geld bezahlt. Natürlich, ob das jetzt, ob es bei einem anderen Verein mehr gibt, kann ich einfach nicht beurteilen als Fan, wie viel da jetzt so ein Stürmer verdient. Ja. Aber eine ähnliche Rolle, ich glaube, ich hatte es ja eben gerade erwähnt, Keita Ruel ist jetzt mit Sicherheit auch kein Stürmer, der nur für ein Butterbrot bei uns spielt und auch gutes Geld kriegt, der jetzt auch nicht mehr zum Zug kommt. Man weiß nicht, was wirklich im Hintergrund ist. Das heißt auch, er passt nicht ins Spielsystem etc. pp. So war das vielleicht auch dann letztes Jahr bei euch, bei Aue. Mhm. Schwierig von außen zu beurteilen. Ich mag da jetzt auch nicht zu weit spekulieren. Ich halte mich da auch in letzter Zeit bei Wechseln sehr zurück, weil mittlerweile ist Fußball halt so ein Geschäft. Du kannst einen 10-Jahres-Vertrag haben und wenn einer da ist und sagt, nach einem Jahr gehe ich oder nach einem halben Jahr, dann wird das passieren und Vereinstreue hin und her. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Von daher, da bin ich Realist genug und sagen, so ist es im Profifußball, wenn man da mitspielen will, dann muss man so Sachen irgendwie auch akzeptieren. Ich glaube, Test Roth ist ein guter Fußballer, auch ein guter Stürmer. Ich erhoffe mir in der Rückrunde noch ein bisschen mehr von ihm, als er in der Vorrunde jetzt gezeigt hat. Wie gesagt, da auch teilweise verletzungsbedingt längere Zeit ausgefallen. Und ich hoffe natürlich, dass es am Ende reicht, die Klasse für uns zu halten.
Ja, wir haben es mal auch so überschrieben mit Destros Erben, dann sozusagen auch so ein bisschen, was er in Aue hinterlassen hat, natürlich auch vollkommen unbewusst und auch ohne dessen Schuld. Wobei natürlich auch so ein paar Geschichten dann auch in Aue kursieren, warum denn oder wer jetzt sozusagen auch schuld an dem Abgang gewesen ist. Aber sei es drum, ich glaube auch, irgendwann muss man den Strich drunter ziehen. Ärgerlich natürlich trotzdem für uns, dass er dann zum direkten Gegner gewechselt ist und dort natürlich auch trifft und bei uns im Team schon händeringend seit Saisonbeginn in Torjäger gesucht ist. Das sind natürlich immer so Sachen, die dann auch in der Fanszene über aufstoßen. Aber Paco Destroh ist ja nicht nur der einzige Ex-Auer, der bei euch spielt, sondern ich habe auch geguckt, Sebio Suku spielt ja auch grundsätzlich eine gute Saison. Auf jeden Fall ist er euer Top-Vorlagengeber und ja, glaube ich, kam aus Bielefeld vor der Saison aus der Bundesliga heraus. Ist ja ein zweiter namhafter Auer, der bei euch in Sandhausen spielt und sicherlich auch da seine Position gefunden hat, oder?
Ja, ich finde ihn, er hat am Anfang der Saison war er, glaube ich, Stamm, dann war er auch mal eine Zeit lang verletzt und ein bisschen draußen. Und kam jetzt wieder gegen so ab Mitte der Vorrunde oder Ende der Vorrunde und hat sich da auch mehr oder weniger eigentlich einen Stammplatz erspielt. Ich finde ihn, ich mag ihn auch. Er hat Den Überblick, wie du sagst, also nicht umsonst hat er ist er, glaube ich, dann, wie du sagst, der höchste, der mit den meisten Vorlagen beim SV, auch wenn wir noch nicht so viele Tore geschossen haben. Aber er hat ein gutes Fußballverständnis, er spielt nach vorne. Nach hinten könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann er das erfüllen, was wir von ihm erwartet haben. Und ich muss jetzt zugeben, ich wusste gar nicht, dass er mal in Aue gespielt hat. Also ich wusste, dass er von Bielefeld gekommen ist, aber ich wusste jetzt nicht, dass er mal vorher bei euch in Aue war.
Genau, hat bei uns in der zweiten Liga auch gespielt, da auch, sagen wir gut, aber auch schon so, sagen wir, eine gewisse Pendelei zwischen Bank und erster Mannschaft, ist dann auch zurückgegangen in die dritte Liga zu Hansa Rostock und dann aber schon auch in Rostock ein gutes Spiel gemacht, dann zu Bielefeld gewechselt und ich auch, glaube sogar mit Bielefeld dann in der Aufstiegssaison da auch seinen
Ja.
Beitrag mitgeleistet und auch tatsächlich in der Bundesliga dann ein paar Spiele gemacht. Also schon eine ja, spannende Fußball-Vita, die Suku da hingelegt hat. Auf jeden Fall ja, ein sehr spannender ja, Spieler und tut uns dann auch nochmal weh, dass er jetzt gerade bei einem anderen Verein für ja, für Furore bzw. auch für gute Spiele sorgt. Du hast es auch vorhin schon mal angesprochen, Stefan, Neuzugänge. Ich habe gesehen, ihr habt vier Neuzugänge. Einer sticht für mich so heraus, Ahmet Kutucu, türkischer Nationalspieler oder U21-Nationalspieler, glaube ich, in Schalke mal gespielt. Glaube ich, soll auch etwas den Sturm beleben. Was kannst du zu ihm sagen? Hast du schon irgendein Testspiele gesehen? Ihr hattet ja in dieser. Habt ihr schon ein Spiel gemacht jetzt
Wir
Anfang
haben gegen
Januar?
Regensburg
Gegen
gespielt, ja.
Regensburg, genau,
Zu
verloren.
Hause gegen Regensburg
Genau,
3-0 verloren,
genau,
ja. Da
genau.
hat er auch eine Halbzeit gespielt. Das
Okay.
war, da kam er, ich glaube, donnerstags wurde er verpflichtet, samstags oder sonntags war das Spiel. Also es war noch relativ frisch. Das Spiel war grottenschlecht, sage ich mal so. Das lag jetzt aber nicht alleine an Kutucu. Von daher, ich kann mir da jetzt noch kein richtiges Bild von ihm machen. Natürlich kannte man ihn noch, oder Leute, die mehr mit Schalke zu tun haben, kannten ihn von Schalke, waren da eigentlich super begeistert. Er ist ja dann in die Türkei gewechselt. Dort hat er allerdings, glaube ich, im Ende August das letzte Mal ein Spiel gemacht. Ansonsten war er auch verletzt und eher auf der Bank. Von daher, aber andererseits hätten wir wahrscheinlich so einen Spieler auch nicht nach Sandhausen bekommen. Jetzt ist er ausgeliehen für die restliche Saison. Ich hoffe, man erhofft sich von ihm, dass er über die Außenbahnen seine Schnelligkeit in die Offensive ein bisschen mit ausspielen kann und uns dadurch dann halt entsprechend Chancen oder halt am besten noch gleich Tore besorgen kann. Mehr kann ich jetzt noch nicht zu ihm sagen. Ich hoffe, es klappt. Meistens ist es ja so, wenn du Neuzugänge hast, du hast eben angesprochen, vier Stück. Wenn zwei davon einschlagen, dann ist es schon eine Top-Quote. Manchmal ist es oft auch nur einer. Von daher, schauen wir mal, wie das jetzt wird. Ich drücke ihm natürlich die Daumen und wünsche ihm, dass es klappt bei uns in der Rückrunde.
Genau, viele werden auch den Daumen drücken direkt im Stadion, denn die Information kam jetzt in der Woche, dass Sandhausen 6.000 Zuschauende denn reinlassen ins Stadion und der Vorverkauf begann jetzt am letzten Freitag. Bist du denn im Stadion? Bist du dabei?
Genau, ich werde nächste Woche dabei sein. Also es ist ja so, dass die Corona-Verordnung Baden-Württemberg, das ist ja immer die Grundlage für solche Stadion-Zuschauerzahlen etc. pp. Und da wurde jetzt beschlossen, dass bei Sportveranstaltungen mit im Freien mit 2G Plus Regel, also war es 2G Plus, ja, ich glaube, es ist 2G Plus, also geimpft, genesen und ein Test. Wobei der Test fällt weg, wenn du geboostert bist innerhalb der letzten 3 Monate. Dann darfst du bis zu 6.000 Leute reinlassen. Trotzdem ist Maskenpflicht im Stadion und der SV hat jetzt heute, also gestern war die Verordnung wohl raus und heute kam sie dann auch auf der Seite der Landesregierung veröffentlicht und heute Nachmittag hat der SV dann auch angekündigt, dass sie das ausnutzen, dass sie die 6.000 Zuschauer reinlassen. Natürlich, die erste Info war, alle Dauerkarteninhaber kommen natürlich zuerst rein. Eine kleine Einschränkung gibt es noch bei den 6.000 Zuschauern, dass nur 10% Stehplätze genutzt werden dürfen. Und allein der SV Sandhausen hat im Stehplatzbereich mehr als 600 Dauerkarten. Deswegen hatten sie heute angekündigt, sie können es nicht anders machen, aber die ersten 600 Stehplätze sind halt First Come, First Serve. Und wer danach kommt, kriegt dann, und eine Stehplatz-Dauerkarte hat, der kriegt dann halt einen Sitzplatz. Und wahrscheinlich kommt gleich deine Frage, wie sieht es denn mit Gästefans aus? Da habe
Genau.
ich offiziell jetzt noch nichts gelesen, also zumindest aus der Vereinsmitteilung war da nichts drin. Könnte mir vorstellen, dass es Gästefans geben wird, fände ich auch okay. Wahrscheinlich wird es dann aber eher Sitzplatzkarten für die Gästefans geben.
Also mich hat es ja schon mal gefreut, dass es nicht explizit ausgeschlossen wird, weil es ja sonst auch immer ganz, ganz offen auch transportiert wird, kommuniziert wird. Jetzt überhaupt, wenn Fans reinkommen, es keine Gästefans sein dürfen. Dadurch, dass es jetzt nicht bei euch dann mit drin stand, ist es natürlich jetzt heute auch bei uns in den sozialen Medien bei den Aue-Fans schon rumgegangen. Da hat sich sicherlich auch der ein oder andere schon mit Karten eingedeckt, unabhängig vielleicht in welchem Block jetzt, wenn der Gästeblock jetzt nicht geöffnet wird, auf jeden Fall der Stehplatz Block nicht. Aber natürlich hoffen wir auch, dass wir ein paar Fans, ein paar hunderte Fans da irgendwie mit reinbekommen, weil, glaube ich, auch wir lechzen nach Fußball und natürlich bei dem Spiel mit dabei zu sein und die Mannschaft zu unterstützen, wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Deswegen, ja, drücken wir die Daumen für alle, die Tickets haben wollen, dass sie auch Tickets bekommen. Hast du denn hast du ein Gefühl, die 6.000 Zuschauer, kriegt ihr die voll? Oder sagt ihr aus den Erfahrungen heraus, boah, das wird eh nie die
6.000 verkauft? Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das war jetzt, das sind mehrere Faktoren. Natürlich ist in Sandhausen auch immer der Gegner spielt eine Rolle. Aue ist jetzt in Anführungszeichen nicht der attraktive Zweitligagegner. Da gibt es natürlich mit Bremen, mit klar, HSV, mit, keine Ahnung, ganz andere Namen. Von daher der klassische Sandhäuser-Fan-Zuschauer kommt manchmal auch erst nur, wenn die größeren Namen kommen. Dann kommt natürlich dazu Corona-Situation, wo ich auch manche Leute kenne, obwohl geimpft und so weiter, sagen, nee, sie wollen momentan eher nicht zu solchen Veranstaltungen. Mhm. Andererseits gibt es auch Leute, die noch nicht geimpft sind, die kommen dann sowieso nicht rein, weil ja diese 2G-Plus-Regel gibt. Ja. Also ich rechne natürlich nicht, dass wir die 6.000, also was heißt natürlich, ich würde mir es wünschen, aber ich glaube nicht, dass die 6.000 Karten dann auch wirklich ausgenutzt werden gegen Aue, und von daher sollten auch die Aue-Fans, die kommen, irgendwie eine Karte bekommen.
Also vielleicht auch genau noch kurzfristig. Es wurde schon mitgeteilt, dass es keine Tageskarte gibt. Das heißt, gerne im Vorfeld dann sich online das Ticket holen. Aber das ist ja dann eine gute Aussicht. Wer möchte, hat eine gute Chance, da auch reinzukommen. Wenn ihr die Folge hört, guckt doch nochmal, ob es auch Tickets gibt und ihr vielleicht doch noch mit dabei sein könnt.
Ja, ich denke, fragt erstmal bei eurer Fanbetreuung nach. Wahrscheinlich laufen da schon im Hintergrund Gespräche, weil es macht ja dann schon Sinn, dass man sich nicht wild im Stadion auf den Sitzplätzen irgendwo Karten holt, sondern vielleicht dann irgendwie doch einen Block hat, wo die möglichst den Gästeblock, wo dann ihr als Gästefans auch unterkommen könnt. Das ist dann doch auch angenehmer. Und von daher vielleicht einfach nochmal bis Montag oder Dienstag warten. Ich denke, da bis dahin gibt es Infos. Und vor allem, wie gesagt, die 6.000 Karten werden nicht so schnell ausverkauft sein.
Da ist dann wahrscheinlich auch die Folge jetzt hier schon veröffentlicht. Das heißt, das würde ja dann auch so auch gut passen. Ja, super. Dann sind wir, glaube ich, sehr gespannt. Klasse Einblick von dir, Stefan, so in das Seelenleben vom SV Sandhausen. Das Hinspiel ging 1-3 aus. Da habt ihr gewonnen. Einer der Auswärtssiege, der vier Auswärtssiege für euch in diesem Jahr. Und ich will aber die Chance nutzen, da nochmal an eine Situation zu erinnern, weil die wirklich so prägnant für uns werden könnte in dieser Saison. Das Spiel lief ja 1-1, ging hin und her, und es lief dann die ominöse 80. Minute. Und in der 80. Minute, Aue war drauf und dran, hatte gerade vorher den Ausgleich geschafft, war besser als in der ersten Halbzeit, hat Chance um Chance und hat dann durch Nazarov tatsächlich die Chance, das 2-1 zu machen. Und er macht es tatsächlich auch. Aber der VAR nimmt es dann wieder zurück, weil wirklich sein Hinterteil, das Hinterteil von Dimi Nazarov, stand im Abseits und knapp, aber es ist nun mal Abseits und wurde zurückgenommen, und es bleibt halt beim 1-1 in der 80. Minute und nicht 2-1, und zwei Minuten später und glaube ich nochmal fünf Minuten später fällt dann das 2-1 und 3-1 für Sandhausen. Also sieht man auch mal wieder, was für ein verrückter Sport dann auch der Fußball ist, wie das wirklich so einen Einfluss nehmen kann, im Zweifel auch auf eine ganze Saison. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir dieses Spiel hier gewonnen hätten, wir würden nicht in der oberen Tabellenhälfte stehen, aber trotzdem würden wir, glaube ich, eine bessere Hinrunde gespielt haben. Im Zweifel auch schon mal die 3 Punkte mehr. Aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, das hätten wir gekriegt. So ist es nicht passiert. So sind wir in so einen Abwärtsstrudel gekommen, was dann ja auch zur Folge hatte, dass am 8. Spieltag unser Trainer entlassen wurde und wir dann ja nicht wirklich mehr da unten rausgekommen sind. Will ich nur noch mal erinnern, das war das Hinspiel. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, Stefan, jetzt das Rückspiel bei euch am Samstag. Was tippst du denn?
Ja, ich hatte es ja vorhin erwähnt, auch unsere Saison ist ein Hoch und ein Tief. Wir haben nach einem guten Spiel meistens ein schlechtes Spiel gemacht. Unser letztes Heimspiel gegen Regensburg war eine Katastrophe. Das ist hart, aber das war wirklich so. Da hat eigentlich alles gefehlt. schlechter geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Von daher bin ich jetzt voll optimistisch und wir holen gegen Aue den ersten Heimsieg.
Das ist die nächste Parallele, weil du sagst, es ging nicht schlimmer. Wir haben am letzten Wochenende, da habt ihr ja, euer Spiel ist ja ausgefallen, aber wir haben ja gegen Schalke gespielt und haben 5-0 desolat zu Hause verloren. Also,
dafür habt ihr vorher ein Riesenspiel gegen St. Pauli gemacht.
Das kann nicht schlechter sein, genau. Und das ist da so ein bisschen dieses Achterbahnbild bei mir, was für mich noch nicht so zusammenkommt, dass man halt solche Spiele hat beim Tabellenführer, der alles bisher gewonnen hat und man ist in der Nachspielzeit drauf und dran, dort zu gewinnen und spielt dann halt unentschieden. Und danach liefert man dann so ein Spiel ab gegen Schalke. Das ist nun mal die aktuelle Saison und da müssen wir durch. Ich habe gerade schon getippt, ich habe 1-0 für Aue getippt. Ich glaube, jeder ist da so bei seiner Mannschaft und hofft dann einfach nur innig, dass die 3 Punkte dann bei der eigenen Mannschaft bleiben. Ja, Stefan, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich habe noch eine Abschlussfrage und das ist mal so ein kleiner Tipp, vielleicht weißt du es auch mit deinem Sandhausen-Brain. Die ewige Zweitligatabelle, auf welchem Platz steht Sandhausen? Was tippst du, wenn du es nicht weißt?
Ich tippe mal so um die 50 rum. Genau, also ich weiß es nicht genau. Also ich hab's irgendwann mal angeschaut. Vielleicht sind wir mittlerweile, würde ich jetzt mal so um die 50, um Platz 50 rumtippen.
Du hast ja schon gerade gesagt, 10. Saison, ihr seid 2013 aufgestiegen und oder 12 aufgestiegen, das war dann die 13, die erste Saison. Und 10 Saisons jetzt in der zweiten Liga, was ja auch schon nennenswert ist für so einen kleinen Club, ja auch ähnlich wie bei uns. Und ja, du hast getroffen, 50. Platz der ewigen Tabelle.
Ist genau der 50.
50. Jetzt. Platz, ja, genau. Ist, ja. Sehr, sehr gut.
Und ich meine, ich habe in der Sommerpause mal drauf geguckt oder sowas. Oder man guckt ja wegen 10. Jahr und irgendwo, da waren wir vielleicht noch auf 51 oder irgendwas, aber so um die 50 hatte ich im Hinterkopf. Genau. Von daher, mal gucken, ob wir da noch ein paar Plätze 49, nach oben kommen können.
Ja, 49 ist, auf 49 ist Schalke, aber andersrum sozusagen, die sind 4 Punkte weg, das heißt, die haben euch überholt sozusagen, da müsst ihr schon jetzt mehr Punkte holen, als Schalke es noch tut.
Das wird vielleicht etwas schwer.
Das ist die richtige Einstellung, das machen wir auch. Ein schönes Abschlusswort. Stefan, vielen Dank für dich persönlich natürlich, alles Gute für den Verein, im Zweifel weniger, da kannst du es dir vorstellen, ist jeder dann eher bei seinem Verein. Aber wir hoffen auf ein gutes Spiel, wir hoffen auf ein faires Spiel, wir hoffen auf viele Zuschauer, dass es fair auch auf den Zuschauerrängen zugeht und hoffen einfach auf ein schönes Spiel. Stefan, vielen Dank und bis bald.
Ebenfalls viele Grüße nach Aue, ciao.
Tschüss.